Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr, dass wir Sie zu unserem Jubiläumspodcast mit Herrn Bischof Dr. Stefan Oster begrüßen dürfen. Wir, das sind Christine Schwarz und
Berthold Kieres
aus der Pfarrei Heilig Dreifaltigkeit in Amberg. Wir sind hier zu Besuch in der wunderschönen Dreiflüsse-Stadt Passau. Wir haben heute einen spannenden Gesprächspartner. Ich habe einmal eine sehr tolle Einleitung gehört, die alles auf den Punkt bringt. Darum möchte ich die nun kurz vorlesen. Aus Stefan Oster wurde Pater Stefan Oster, ein Salesianer, dann Dr. Stefan Oster, danach Dogmatikprofessor bis zum Bischof Dr. Stefan Oster. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Dabei ist er menschlich geblieben und er hat uns ohne überhaupt großen bürokratischen Aufwand ermöglicht, hier zu sein und ein Interview führen zu dürfen. Dafür sind wir sehr dankbar. Vielen Dank, dass Sie sich dafür die Zeit nehmen.
Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Die vielen Lebensstationen von unserem Interviewpartner würden mehrere Podcasts füllen. Daher wollen wir uns heute auf das Leben in Amberg und auf aktuelle Themen konzentrieren. So beginne ich in Amberg. Sie sind am 3.6.1965, ich glaube im Krankenhaus in Amberg, geboren. Also ein gebürtiger Amberger, worauf wir Amberger sehr stolz sind. Wo haben Sie denn damals in Amberg gewohnt?
Meine Eltern haben in der Bozener Straße gewohnt, das ist unter Maria Hilfberg. Da, mein Vater war Soldat und es war so eine Art Soldatensiedlung. Amberg war ja eine große Garnisonsstadt mit vielen Kasernen. Und da gab es dann so Gegenden, die, glaube ich, eigens auch für Soldatenfamilien errichtet worden sind damals.
Welche Erinnerungen haben Sie noch an die Kindheit? Besuchten Sie dort auch einen Kindergarten?
Also es war so, dass ich zwar in Amberg geboren worden bin, aber meine Eltern dann sehr schnell nach Nürnberg versetzt worden. Der Vater ist nach Nürnberg versetzt worden. Und dann 2 Jahre später, also ich war noch ein Kleinkind, nach Neuenburg vom Wald. Und da bin ich in die Schule gekommen, in Neuenburg vom Wald. Und dann sind wir schon wieder versetzt worden und dann zurück nach Amberg. Dann sind wir auch wieder in die Bozener Straße gezogen, nicht ins gleiche Haus. Und dann bin ich praktisch dort in die erste Klasse, in die Dreifaltigkeitsschule gegangen. Da habe ich dann noch, da kommen dann die ersten Amberger Erinnerungen, weil Geburt und dann gleich weg, habe ich leider keine.
Wer war denn zur damaligen Zeit als Pfarrer oder als Kaplan? Ich glaube, damals waren es auch noch Kapläne.
Ja, da gab es noch Kapläne. Also wo ich dann Ministrant geworden bin in der dritten, da war der Pfarrer Meier. Und dann war der Pfarrer Eitzinger, war der Ministrantenkaplan. Der war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch derjenige, der die Ministrantenarbeit, die groß war damals in Amberg, aufgebaut hat. Kaplan Eitzinger, Pfarrer Meier. Und Nachfolger war dann der Pfarrer Dachauer, später noch.
Kaplan Dachauer. Genau, ja. Und ich glaube, mit Kaplan Dachauer war auch Kaplan Pindl.
Der war auch, aber der war für die Mädels zuständig oder für die Pfadfinder. Oder ich weiß nicht mehr genau, wie das damals so aufgeteilt war. Aber es gab 2 Kapläne, die für verschiedene Gruppen zuständig waren.
Die ersten Sakramente empfingen Sie in Amberg. Wurden Sie in Amberg auch getauft?
Und zwar gleich im Krankenhaus. Also das war in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre, da war noch große Angst gewissermaßen beim gläubigen Volk, dass wenn ein Kind ungetauft stirbt, das dann gleich in die Hölle kommt. Und dieses Bewusstsein, dass das wohl nicht so ist, ist dann nach dem Konzil gewachsen. Und 1965 war das Zweite Vatikanische Konzil aus und ich bin 65 geboren. Das heißt, die Praxis, dass man Kinder da noch gleich nach der Geburt, ein paar Tage später, getauft hat, das war da noch gängig. Deswegen, ich bin am 3. Juni geboren, das war der Donnerstag vor Pfingsten und ich glaube am 8. Juni, den Donnerstag nach Pfingsten, getauft worden. Dazwischen war es Pfingstfest, das freut mich eigentlich.
Wissen Sie noch, wer der damalige Pfarrer war, der Sie getauft hat?
Das weiß ich nicht. Nein. Das war, also es steht irgendwo, aber ich habe den Namen vergessen. Es war jedenfalls ein Geistlicher fürs Krankenhaus.
Vom Krankenhaus, okay. Nach der Erstkommunion wurden Sie dann Ministrant in unserer Pfarrei Heilig Dreifaltigkeit. Was hat Sie dazu bewegt, dort Ministrant zu werden?
Weiß gar nicht. Ich glaube, mein Vater war Ministrant und irgendwie, mein Vater ist mit uns Kindern wieder in die Kirche gegangen, nachdem er also selber Kinder bekommen hat. Er war Rheinländer, der in die Oberpfalz gekommen ist. Meine Mama war Oberpfälzerin. Und irgendwie war so sein Bewusstsein so, jetzt hat er Verantwortung, jetzt hat er Familie, jetzt muss er auch den Herrgott wieder mit in die Verantwortung nehmen. Und ab da ist er mit in den Kirchganger. Und dann haben wir da Leute kennengelernt und irgendwie haben es dann, weiß ich gar nicht mehr, vielleicht hat uns auch jemand in der Schule eingeladen. Irgendwie war das ungefragt, war ich dann plötzlich Ministrant, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau.
Und das war dann auch wieder der Einstieg sozusagen zum Glauben, wenn Sie davor jetzt weniger...
Das kann ich eigentlich nicht sagen. Der Vater, wie gesagt, der Vater ist, seit er Kinder hatte, mit uns wieder in Kirche gegangen. Also welchen kindlichen Glauben ich damals hatte, weiß ich nicht. Aber dass die Ministrantenzeit dann eine ganz wichtige, prägende Zeit für meinen Glauben war, das weiß ich sicher. Das war auch für mein kindliches Gemüt irgendwie ganz wichtig.
Wenn ich richtig informiert bin, glaube ich, war damals auch der Strehl Roland mit Ihnen.
Der Strehl, der war ein bisschen älter als ich, genau.
Der ist jetzige Bürgermeister von Kümmersbruck.
Aha, also genau.
Aus immer allen Ministranten was Großes schon, geworden.
Das ist auch schon ganz schön lange, der Roland, oder? Ein Bürgermeister, weil ich
ja,
glaube,
also,
Jahren,
ja,
vor Jahren schon getroffen habe und mir gesagt, dass er jetzt Bürgermeister
ist. Das stimmt. Ja. Zu dieser Zeit gab es ja dann die Ministranten und die KJG.
Genau. Ah, vielleicht war auch der Pfarrer, der Kaplan Pindl für die KJG zuständig, ja, vielleicht, ja.
Waren Sie auch bei der KJG?
Nein, nein, nein. Das war ein bisschen Rivalität.
Ja, das haben wir auch gehört, dass das damals, dass sich die eigentlich nicht so ganz grün waren untereinander. Gibt es dazu irgendeinen kleinen Schwank, den Sie erzählen können aus der Zeit?
Na, es war doch, war nicht gegenüber von der Kirche ein Mädchenwohnheim?
Caritas Wohnheim, ja.
Da war, genau, und da haben wir immer geschaut, wir Burmer. Aber das war jetzt nicht KJG, das waren einfach die Mädels, die auf der anderen Seite vom Zaun waren. Da haben wir geschaut.
Ja, dann haben Sie später auch das Sakrament der Firmung in Heilig Dreifaltigkeit erhalten. Wissen Sie, wer Ihr damaliger Firmspender noch war?
Das habe ich im Nachhinein nachgeschaut. Das war ein Abt, ich glaube, Abt Virgil von, ich bin mir nicht mehr sicher, von, wer ist die Abtei? Da im Donaudurchbruch, Weltenburg.
Ich, ah, von Weltenburg.
Ich
okay.
glaube ja. von Weltenburg. Mhm. Bin aber nicht mehr ganz sicher. Okay. Das war ja auch sehr früh. Ich glaube, ich bin mit 11 oder so gefirmt worden. Oder? Das verhältnismäßig früh.
Was ja jetzt in Ihrer Pfarrei oder in Ihrer Diözese jetzt geändert wurde mit dem Firmenalter.
Ja. Genau.
Sicher auch nicht schlecht jetzt, wenn man sich dann bewusst dafür entscheidet. Also
ja, es gibt kein, glaube ich, kein richtiges Firmenalter. Es gibt bei allem Vor- und Nachteile. Und es gibt ja sogar Diözesen, die wieder in die alte Reihenfolge zurückgehen, dass sie sagen, Taufe, Firmung, Erstkommunion. Ne? Dass gewissermaßen das Ende der Initiation, der Einführung in den Glauben, der Zugang zum Altarsakrament ist. Also das. Und unsere evangelischen Geschwister haben es ungefähr noch so, weil die haben Konfirmation und dann gehen sie das erste Mal zum Abendmahl bei ihnen. Gell? Also insofern ist echt eine schwierige Debatte, was ist das richtige Firmenalter, weil man kann sagen, wenn sagen wir mal, noch Kinder mit 11, 12 gefirmt werden, dann kann man sagen, okay, jetzt kommen sie dann in die Pubertät. Vor der Pubertät, schwieriges Alter, Heiliger Geist. Gell? Und bei uns ist jetzt mit 16, ich hatte halt den Eindruck, viele von uns, dass es ehrlicher ist, dass Jugendliche dann von sich aus vielleicht mehr die Frage stellen, was mache ich da, für was ist das und vielleicht in dem Alter dann noch einmal einen Zugang zum Glauben vertieft bekommen.
Da entscheidet man sich einfach bewusst dafür und ja. Geht bewusst diesen Schritt. Ja, dann sind Sie auch aufs Gymnasium gegangen, das GMG.
Das GMG, ja.
Gibt es dazu noch irgendwelche Erinnerungen oder?
Ja, Toten schon da.
Aus dieser Zeit haben Sie noch Beziehungen zu
Na, fast
Studenten?
Ich kann mich erinnern, wir haben einen strengen Direktor gehabt, glaube ich, war der Direktor Schneider, wenn ich mich recht erinnere. Ein paar coole Lehrer haben wir gehabt. Was ich mich mehr erinnern kann, ich war ja dann in der Dreifaltigkeitsschule bis zur vierten und da war eine prägende Figur in der dritten und vierten Klasse der Lehrer Meier. Also im Nachhinein denke ich mir immer, es ist echt schön, wenn in der Elementarpädagogik im Kleinkinderbereich oder im Kinderbereich auch Männer tätig sind, gell? Weil es ja eigentlich fast überwiegend Frauen sind, Grundschullehrerin, nichts dagegen, aber wenn die ein Monopol haben, dann ist, also mir hat es echt gut getan, dass dann auch ein Mann als Klassenleiter da war, ja, an dem ich habe mich, glaube ich, ein bisschen gerieben und auch orientiert. Also das war in der dritten und vierten ganz eine prägende Figur für mich.
Ja. Ja, und dann nach dem Abitur absolvierten Sie von 1984 bis 1986 eine Ausbildung zum Zeitungs- und Hörfunkredakteur und waren dort die erste Stimme bei Radio Charivari.
Genau.
Ist ja bei uns in Regensburg. Wie kamen Sie zu dieser Berufswahl?
Das war also, glaube ich, schon mitgeprägt von meinem Vater. Mein Vater war ja Soldat und ich bin ja aus Amberg weg. Wir mussten weg, weil er wieder versetzt worden ist. Da war ich 15 dann, bin ich in die 10. Klasse gekommen. Und da bin ich dann, die sind dann an den Stadtrand von Regensburg nach Obertraubling gezogen. Und da war das nächstliegende Gymnasium dann Neutraubling. Da habe ich dann Abitur gemacht und bin dort geblieben, auch wenn meine Eltern später in die Stadt gezogen sind. Aber mein Vater hat als Offizier dann bei der Bundeswehr irgendwann die Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von der ganzen Region, von der Division gemacht und hat es dann ganz viel mit Medien zu tun gehabt. Und ich habe schon in Amberg noch Ministrantenzeitung mitbegründet. Minimagazin hieß das, glaube ich. Und haben dann die ersten Artikel da so geschrieben. Und das hat mich ein bisschen verfolgt. Und dann habe ich nach dem Abitur nicht genau gewusst, was ich studieren soll und soll ich studieren. Und dann habe ich ein Volontariat gemacht im Straubinger Tagblatt. Zunächst bin dann nach Straubing gegangen für 2 Jahre und dann zurück nach Regensburg, weil ich doch studieren wollte. Aber das war genau die Zeit, in der das Abenteuer Hörfunk, privater Hörfunk, überhaupt begonnen hat. Ja? Bis dahin gab es ja nur Bayerischer Rundfunk, also öffentlich-rechtlich. Und auf einmal kam da ein privater Radiosender. Dann habe ich mir gedacht, ich studiere und mache da ein bisschen nebenbei mit. Ich war einer der wenigen, die da angefangen haben, die schon eine journalistische Ausbildung hatten. Deswegen waren die eigentlich ganz froh. Sonst haben sie irgendwelche, weiß ich was, ein bisschen so ein paar DJs gehabt und ein paar, weiß ich, Lebenskünstler, die irgendwie nett daherkriegen. Ich war einer der wenigen, die schon Journalismus konnten und habe dann gedacht, ja, das gefällt mir, ich mache da nebenbei mit. Habe mich dann aber so einspannen lassen, dass ich das im Grunde hauptberuflich gemacht habe. Und mein Studium so mehr oder weniger hinten runtergefallen ist. Das erste, da habe ich mich eingeschrieben für Volkswirtschaftslehre. Heute weiß ich nicht mehr warum, weil das hat mich im Grunde nicht wirklich interessiert.
Okay. Ja, als wenn Sie sagen, Sie haben das eigentlich als Leidenschaft gemacht, dann stellt sich die Frage, warum Sie dann nach einigen Jahren das Studium für Philosophie, Geschichte und Religionswissenschaften begonnen haben.
Also das war tatsächlich, ich habe als Medienmensch dann, also eine Sinnkrise bekommen. Ich habe zwar, das war zwar toll, wir haben ein super Abenteuer, gell? Pioniere, Radio und alle kannten uns und so. Und ich habe dann auch die Morgensendung gemacht, von 5 bis 9 jeden Tag moderiert. Und es hieß, ich musste morgens um 3.30 Uhr aufstehen, gell? Und habe da in der Wohngemeinschaft mit einem Kumpel gewohnt. Und als der zum Leben angefangen hat am Abend, habe ich irgendwie ins Bett gemessen, weil ich sonst nicht ausgehalten habe. Und nach einer Zeit habe ich mich dann gefragt, warum machst du das eigentlich? Also das sind, da gingen dann weiß ich was, halb, dreiviertel Jahr ins Land. Und dann habe ich gesagt, jetzt sei mal richtig ehrlich mit dir, warum machst du Medien? Warum hast du so viel Leidenschaft dahin? Und dann habe ich gemerkt, ein substanzieller Anteil in mir findet es gut aus Eitelkeit, weil ich irgendwie denke, es ist super, wenn mich alle hören und kennen und so. Und dann sagen, es kann nicht sein, dass du so viel Herzblut in irgendwas investierst, wo du eigentlich aus Eitelkeit machst. Und dann habe ich gedacht, na, du musst jetzt rauskriegen, was der Sinn des Lebens ist. Und dann habe ich mir also eingeschrieben in der Uni für Philosophie und Geschichte und habe auch noch Religionswissenschaft ein bisschen mitstudiert, weil Theologie, Kirche war mir zu dem Zeitpunkt schon echt weit weg. Also da war ich wie ein normaler junger Mann, auch von heute, gell? Junge Leute, die haben mit Kirche echt Distanz. Ich bin in dieser Medienzeit am Anfang auch auf Distanz zur Kirche gegangen, gell? Und dann habe ich halt über diesen Weg irgendwie versucht, den Sinn rauszufinden. So.
Ja, 1995, also ein paar Jahre später, sind Sie ja dann ins Noviziat der Salesianer in Jünkerath eingetreten. Was hat Sie dann zu diesem Anlass, zu diesem Eintritt veranlasst?
Ja, also ich habe ja Philosophie studiert, gell? Und da kann man sich ja auch verlieren. In der Philosophie geht es um Fragen wie, was kann ich überhaupt erkennen, gibt es diese Welt und was kann ich wissen, was soll ich überhaupt tun, gibt es eine Ethik, eine Moral im menschlichen Leben. Und je mehr ich das alles studiert habe, desto mehr haben mich eigentlich nur die Philosophen noch interessiert, die Frage nach dem Absoluten gestellt hat, nach dem Höchsten, letztlich nach Gott. Ne? Also, und je länger ich das studiert habe, desto mehr habe ich gespürt, ich bin eigentlich auf der Gottsuche. Und ich hatte dann einen Philosophieprofessor, der nachher die wichtigste Figur in meinem Leben geworden ist, nach meinen Eltern, der so eine tiefe Seele war als Philosoph, aber ich habe immer wieder gemerkt, er ist Christ. Und irgendwann habe ich mich mit dem dann angefreundet und auch mich ihm anvertraut. Und wir sind dann praktisch, das ist fast eine persönliche Freundschaft, aber eher im Sinne von Vater-Sohn-Beziehung geworden, weil er doch viel älter war als ich. Und von dem habe ich das meiste in meinem Leben gelernt, was Glauben und Denken angeht. Und der war zutiefst gläubig als katholischer Christ. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, okay, meine ganzen Fragen, die ich so habe, was ist eigentlich Wahrheit, was ist Freiheit, wo will ich hin, was ist der Sinn von all dem, was ist Liebe, die habe ich da irgendwie zumindest in der Tiefe irgendwie beantwortet gefunden. Und dann habe ich gemerkt, das, wovon der lebt und redet und auch andere, die ich dann noch kennengelernt habe, das ist die Gestalt Jesu, also Christus. Und als ich das kapiert habe, erst im Kopf intellektuell und dann ist irgendwann da runtergerutscht ins Herz und Überzeugung geworden, dann habe ich mir gedacht, für was sollte ich eigentlich sonst leben? Und dann habe ich mir auf die Suche gemacht, wo ich das leben kann. Und da ist mir dann auf eigenartige Weise Don Bosco begegnet. Und das ist der Ordensgründer meiner Ordensgemeinschaft. Gell? Der kümmert sich
um mich. War das dann kein Thema, andere Orden?
Doch, ich hab zuallererst gedacht, ich bin vielleicht Jesuit. Aber da war das Eitelkeitsthema in mir schon irgendwie, hat schon eine Rolle gespielt. Da habe ich gedacht, okay, das sieht dir wieder gleich. Du denkst da, du musst zu den schlauen Jungs, ne? SJ heißt Societas Jesu, aber abgekürzt die schlauen Jungs. Du musst zu denen gehen, gell? Eliteorden irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, Ignatius, der Gründer, ist eine faszinierende Figur bis heute. Aber ich habe dann irgendwann eben auch Don Bosco entdeckt und dachte ich mir, das passt sehr gut für mich.
Aber es war jetzt trotzdem auch kein Thema zu sagen, ich werde einfach ein weltlicher Priester, sondern ich gehe in den Orden.
Ja, das habe ich irgendwie gleich gespürt, dass ich wollte auch nicht zuerst Priester werden. Also meine erste Grunderfahrung war, ich muss mich zur Verfügung halten und Gott führt mich schon, Jesus führt mich schon und er hat mich zuerst in den Orden geführt und weil ich dachte, ein gewisses Maß an ein radikaler Lebensform, also arm, ehelos, gehorsam leben wir, das will ich leben. Oder soll ich leben? Das war ja Anruf. Ich kann ja jetzt nicht auf eigene Muskeln hin oder auf eigene, weiß ich was, Einbildung hin. Und habe diesem Ruf geantwortet. Und dass ich Priester werden will, das ist erst im Laufe der Zeit in der Ordensgemeinschaft entstanden.
Ja. In der Zeit, in der Sie in Amberg waren, hatten Sie dann auch Bezug zum Kloster Ensdorf? Das sind ja auch die Salesianer.
Also leider nein. Ich habe auch danach ja lang in Regensburg gelebt und habe auch keinen Bezug gehabt zu dem Haus in Regensburg. Also das kam buchstäblich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aus heiterem Himmel, dass ich da eine Berufung, das ist auch irgendwie im Gebet gewachsen, dass es mit jungen Menschen zu tun haben muss und Menschen helfen, Menschen zu werden. Also da zu wachsen im Leben und im Glauben und so. Das ist, und ich habe erst nachher die Salesianer in meiner eigenen Heimatstadt oder dann eben in Ensdorf in der Nähe der Geburtsstadt kennengelernt.
Also ich persönlich war jetzt einige Jahre in Ensdorf. Damals war das Kloster noch ein Salesianerkloster und dann war es das Haus der Begegnung. Da gab es einen Mitarbeiterkreis, da war ich dann einige Jahre mit dabei und habe eigentlich den Bezug zu den Salesianern gehabt. Habe dort einige kennengelernt und jetzt immer noch den Bezug zu, manche sind halt jetzt in Benediktbeuern, aber wir haben immer noch Kontakt und manchmal besuche ich die und von daher ist auch mein persönlicher Bezug zu den Salesianern immer noch da. Mhm. Ja, nach dieser Zeit ging es dann weiter mit den Studiengängen und dann legten Sie die ewige Profess.
Genau.
1999
meine Obern haben dann gesagt, ich soll nochmal Theologie studieren. Ich habe nicht mehr Sozialpädagogik studiert, das haben die meisten Salesianer gemacht, weil meine Obern gesagt haben, du hast jetzt schon Philosophie fertig studiert, du hast schon Journalismus gelernt, du hast schon zwei Abschlüsse, jetzt mach mal Theologie und dann ist gut. Und so, ne? Dann habe ich noch Theologie studiert in Benigbayern.
Naja, dann haben Sie promoviert und habilitiert.
Genau. Das war auch nicht so mein erstes. Es war so, dass ich ja den Professor Ulrich, das ist der Mann, der Philosoph, von dem ich vorhin geredet habe, da hat sich mir immer mehr gezeigt, was das eigentlich für eine bedeutsame Gestalt ist, also so in, wie bedeutsam sein Denken ist. Das war einerseits ein Außenseiter, wenig gelesen, aber diejenigen, die ihn aufgenommen haben, haben plötzlich gemerkt, das hat echt große, tiefe Qualität und ist sehr bedeutsam. Ich weiß nicht, wenn Ihnen der Name Hans-Urs von Balthasar was sagt, das ist einer der wichtigsten Theologen des 20. Jahrhunderts. Der hat den jungen Ulrich kennengelernt und hat ab dann das alles, was er an philosophischer Grundlage für sein Denken hat, also der spätere Balthasar, alles von Ulrich genommen. Das war praktisch eine geistige Weggemeinschaft. Und Balthasar hat gesagt, das ist der größte lebende Philosoph in Deutschland. Und also deswegen, wenige haben ihn erkannt und dann dachte ich mir, okay, irgendwann hat mir der Professor seine ganzen Sachen gegeben, die er aufgeschrieben hatte, also seine Zettelkästen, seine Manuskripte, alles. Und das hatte ich dann. Und dann haben meine Obern gesagt, ja, du könntest ja da also Doktorarbeit machen. Gell? Und dann habe ich in Augsburg, da war dann mein Doktorvater, über Ulrich, meinen väterlichen Freund, eine Doktorarbeit geschrieben. Und habe dann angefangen in unserer Hochschule, die Salesianer hatten da Hochschule in Benigbayern, zu unterrichten.
Ja. Ja, neben diesen ganzen Studiengängen weiß ich, dass Sie auch noch ein anderes Hobby hatten, das ich selber auch schon mal sehen durfte. Ich habe Sie erlebt, das war, glaube ich, damals bei der Veranstaltung von Kirche in Not, dass Sie jonglieren können. Mhm. Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass Sie das einfach mit großer Freude gemacht haben und mit Begeisterung und wirklich großem Talent. Wie kommt man zu so einem Hobby?
Ach, das war irgendwie das Comedian-Ding. Ich habe als Bursche immer rumgeblödelt und irgendwann habe ich mir gedacht, vielleicht ist gut, irgendwas zu können, mit dem du dann, ich bin dann auch gern auf Reisen gegangen und zwar auch so manchmal per Anhalter, habe wenig Geld gehabt und dann haben wir da gedacht, es wäre gut, wenn du unterwegs was verdienen könntest und jetzt bringst du mal die Gauklerei bei und dann habe ich damit angefangen, bis ich so gut war, dass ich auftreten konnte, wollte ich nicht mehr so per Anhalter verreisen, aber immerhin habe ich mir dann mein Studium mit solchen Auftritten verdient als jonglierender Clown.
Und Sie haben sich das selber beigebracht?
Ja. Da gab es noch keine YouTube-Videos. Das wäre heute vieles einfacher gewesen. Gell? Das habe ich mir dann im Nachhinein gedacht. Aber ja, genau, das habe ich selber. Ich habe natürlich so ein paar Inspirationen gehabt. Gell? Da habe ich mal einen gesehen, wie es der macht. Und dann habe ich mir jemanden gesehen, wie es die macht. Und so. Und dann habe ich mir das selber beigebracht. Und dann war ich noch, das war echt schön, in Neumarkt in der Oberpfalz in einem Wohltätigkeitszirkus, in Zirkus Sambesi. Denn der Niedermeier Karl, der ist dort der Optikermeister, der hat sich irgendwann eine Zirkuszeit gekauft und hat ein paar Verrückte eingeladen, mit ihm Zirkus zu machen. Und der hat immer gespielt für Menschen, für den Karl-Heinz Böhm damals. Gell? Der hat einen Wohltätigkeitszirkus und da bin ich dann auch regelmäßig immer mitgefahren. Das war ganz schön.
Gehen Sie diesem Hobby heute auch noch nach?
Nein, also jetzt nicht im Sinn von Auftreten. Da denke ich mal, die Clownzeit ist vorbei, aber hin und wieder, wenn ich was Kindern eine Freude machen kann oder unter Jugendlichen bin, was ich immer noch gern bin, dann packe ich auch manchmal noch die Bälle aus.
Ja, dann ging es am 24.05.2014, wurden Sie dann im Stephansdom hier in Passau vom Erzbischof von München am Freising, Kardinal Reinhard Marx, zum Bischof von Passau geweiht. Bei dieser beeindruckenden Feier durfte ich auch dabei sein. Auch unser Pfarrer Gradl und eine kleine Abordnung aus Amberg war da gewesen. Sie werden sich wahrscheinlich auch noch daran erinnern.
Ja, ich, ehrlich gesagt, ich war völlig überfordert. Nachher
das glaube ich.
In diesem Zelt, gell, irgendwie kamen 1000 Leute und haben mir die Hand, ich weiß nicht wie viel auf jeden Fall, aha, Sie sind der und okay. Und es waren so viel, gell, dass ich das im Grunde fast nicht mehr rekonstruieren kann. Aber ich kann mich erinnern, dass jemand aus Amberg da war. Vor allem der Pfarrer Gradl hat mir dann sehr regelmäßig geschrieben und gesagt, Sie müssen jetzt mal zu uns kommen.
Das haben wir lange Jahre versucht. Haben Sie sich eigentlich die Frage gestellt, ob Sie dieses Amt überhaupt annehmen wollen? War das eine Frage oder war das klar?
Naja, ich habe viel über Berufung nachgedacht und dann auch junge Menschen begleitet auf ihrem Berufungsweg und versucht zu unterscheiden. Und Bischof zu werden heißt ja irgendwie hineingerufen sein in die Nachfolge der Apostel. Die Bischöfe sind die Nachfolger der Apostel. Und ich habe mir dann, natürlich war es für mich überraschend, aber wenn dann der Nuntius, gell, zu dem muss man dann hinfahren und der sagt dann, der Heilige Vater wünscht, dass Sie Bischof von Passau werden, so dann muss man schon irgendwie, glaube ich, ein großes Gegengewicht haben, zu sagen, nein, also war meine Empfindung damals. Und ich habe auch irgendwie gedacht, das kommt nicht von mir und wenn das der Herr will, dann versuche ich dem zu entsprechen, auch wenn ich, wie gesagt, am Anfang deutlich überfordert war, weil ich heute, wenn wir unter uns Bischöfen reden, wer vielleicht in Frage kommt, wenn wir jetzt vorschlagen, weiß ich was, Bamberg wird ist jetzt frei, ne? Und dann heißt, dann kommen ein paar Namen und sagt, man hat der Führungserfahrung unter anderem, ne? Also braucht, und dann, wenn der keine hat, dann ist es meistens schon, dann suchen wir, ja, brauchen schon jemanden, ja, einen Geistlichen, einen Theologischen, einen Seelsorger, jemanden mit Führungserfahrung, das sind so die Kriterien auch. Und ich hatte null Führungserfahrung. Also ich habe heute Jugendliche in Bennigbeuern geführt, gell, die, vielleicht ist das auch schon, aber wie kommen die auf mich? Gell? Das war echt erstaunlich, fand ich damals. Ich kann im Nachhinein kann ich so rekonstruieren, wie das gegangen ist, aber naja, deswegen, war echt herausgefordert und habe versucht, in dieses Amt hineinzuwachsen. Habe echt tolle Leute hier in Passau, die mir da geholfen haben und mit den Weg bereitet haben, bis man versteht, was es bedeutet, so ein Amt auszufüllen. Ja, bin ich echt dankbar, dass ich hier so gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen habe.
Ja, Ihr Leitspruch, der bischöfliche Leitspruch lautet, der Sieg der Wahrheit ist die Liebe.
Ja.
Wie kommt man auf diesen Spruch oder was bedeutet dieser Spruch für Sie?
Ja, ich habe im Grunde mein ganzes Leben, seit ich denke, also über Wahrheit und Freiheit und Liebe nachgedacht. Also das sind so die ganz großen Worte meiner Suche und meiner Frage. Und das ist ein Wort, das vom heiligen Augustinus mal in einer Predigt kommt. Und ich bin tief überzeugt davon, dass die Suche nach dem Ineinander von, sagen wir mal, Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Liebe, Liebesfähigkeit, dass das die Mitte ist, die irgendwie in sowas wie Heil und Heiligkeit mündet. Also ich will es mal sagen, nur abstrakte Wahrheit kann zur Grausamkeit werden. Nur Gesetz, nur Wahrheit, nur so. Nur, sagen wir mal, Liebe, die, sagen wir mal, ohne Wahrheit ist, ohne sich dem Anspruch zu stellen, richtig zu sein, kann zur Beliebigkeit werden. Gell? Also zum Beispiel, wenn Sie einfach die Frage denken, was ist ein guter Lehrer? Sie haben vielleicht Kinder und wollen Ihr Kind zum guten Lehrer bringen, nehmen wir Sportlehrer oder in der Schule oder so, dann wollen Sie jemanden, der konsequent ist und trotzdem ein Herz hat für die Kinder. Ne? Also so. Und nicht einen, der irgendwie sich auf der Nase rumtanzen lässt, aber auch nicht einen, der kein Herz für die Kinder hat, verstehen Sie? Und in dieser Mitte trifft sich das. Deswegen glaube ich, wenn Wahrheit sich nicht in Liebe übersetzt und wenn sich Liebe nicht an Wahrheit bindet, dann ist beides irgendwie den Namen nicht würdig, den es hat. Und deswegen glaube ich, und schauen Sie, Jesus zum Beispiel, die Gestalt Jesu, der sagt, ich bin die Wahrheit. Und gleichzeitig ist er die fleischgewordene Liebe. Und er begegnet uns in der Bibel manchmal unglaublich streng. Gell? Also wenn er dann sagt, also niemand kommt zum Vater außer durch mich oder wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, das hieß ja in der Antike zu seiner Hinrichtung gehen. Gell? Oder wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Gell? Und gleichzeitig erlebst du ihn als unglaublich hingegeben und bei den Allerärmsten und Allerkleinsten und Alleraussätzigsten und so weiter. Ne? Das heißt, ist das jetzt ein Widerspruch? Na, bei ihm ist keiner, weil wir spüren, das ist, wie der Petrus sagt, der Heilige Gottes. Gell? Also da sind zutiefst Wahrheit und Liebe versöhnt. So, das ist mein Thema.
Ja, vielen Dank für die Erklärung. Ja, es sind ja schon einige Jahre seit Ihrer Kindheit in Amberg vergangen,
ja.
Aber wir stehen immer oder Sie stehen immer noch in Bezug zu unserer Pfarrei Heilig Dreifaltigkeit und zu Amberg, was uns natürlich sehr freut. Ja, Sie waren ja heuer, wie wir jetzt gerade gesagt haben, endlich mal da. Geklappt hat zum Patroziniumsgottesdienst. Genau. Haben wir jahrelang geplant.
Ja, ehrlich gesagt, das war nicht nur meine Schuld, da war auch dann Corona dazwischen und dann war ich mal wirklich krank in der Zeit, wo ich hätte kommen sollen. So.
Ja. Ja, ich habe sie einmal erlebt bei einer Mehrkonferenz in Augsburg und damals habe ich sie dann gefragt, ob sie denn mal wieder nach Amberg kommen und dann haben sie mir erzählt, dass sie in Amberg waren. Ich glaube, das war um Allerheiligen und der Pfarrer Gradl. Also den wollten sie besuchen und er war nicht da. Sind sie in die Kirche und haben einen Zettel hinterlegt.
Genau,
mit viele Grüße vom Bischof und beten sie über mich.
Ja.
Also man sieht einfach, dass sie den Bezug noch zu Amberg haben. Und ja gut, zum Bergfest waren sie ja beim Militärgottesdienst.
Genau, ja und auch, ne, inzwischen ist meine Mutter verstorben, aber meine Eltern, mein Vater war ja eben in Amberg Soldat, meine Eltern, hat es immer wieder mal dahin gezogen und ich habe sie auch ein, zwei Mal dann hingefahren, wo wir mal einen Tag frei hatten und ich gesagt habe, da waren wir noch in Regensburg oder waren Sie noch in Regensburg, ich war schon in Passau und dann habe ich es besucht, dann habe ich gesagt, machen wir einen Ausflug und dann sind wir mal auch am Berg gefahren und so und ein bisschen inkognito dann in Amberg umeinander gelaufen, das war immer ganz schön, also meine Eltern sind auch gerne in Amberg.
Das heißt, Sie haben immer noch Bezug zu Amberg.
Ja,
schön. Ja, und zum Schluss noch die Frage, welche Empfehlung für unsere Pfarrei geben Sie uns mit auf den Weg?
Oh je, also Sie wissen wahrscheinlich, dass die Kirche durch eine fundamentale Krise geht, auch in unserer Gesellschaft und sicherlich auch in einer Stadt wie Amberg, die eigentlich oberpfälzisch ist und die Oberpfälzer sind eigentlich treue Katholiken, aber so ähnlich wie die Niederbayern hier in Passau und Umgebung. Aber wir merken schon, dass es überall eben bröckelt. Und meine Frage ist, wie schaffen wir den Übergang von einer Volkskirche, wo wir spüren, das trägt einfach nicht mehr so, wie es schon getragen hat in anderen gesellschaftlichen Zeiten. Was hält die Kirche gewissermaßen im Innersten zusammen? Und meine Antwort oder mein Wunsch ist ausdrücklich das Thema, eine persönliche Beziehung mit Christus, die ich dann auch in Gemeinschaft feiere. Also wissen Sie, zum Beispiel so, neulich habe ich intensiver über das Antlitz Gottes gesprochen und mich dann immer gefragt, was das heißt. Beim Psalmisten kommt oft mal vor, Herr, lass mich dein Antlitz sehen oder verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Und es hat natürlich was mit Gesicht zu tun. Gell? Jetzt kann man aber sagen, ja, Gott hat doch kein Gesicht. Wie kann der Psalmist das singen? Und da ist mir so gekommen, wenn man in ein menschliches Gesicht schaut, dann schaut man ja zunächst mal nur was Äußeres an, aber einen Menschen dahinter kennenlernen, das heißt irgendwie eintreten und lernen, in eine Vertrautheit zu kommen. Gell? Wer ist es, der mir da durch dieses Gesicht entgegenschaut? Welche Sehnsüchte, Wünsche, Träume, Verletzungen, Freuden, Leiden hat der? Gell? Was macht den im Innersten aus? Und wenn man in der Umgebung von einem Menschen ist, der einem vertraut ist, kann man gewissermaßen auch ihn verstehen, sein Gesicht lesen, sowas. Ne? Und meine Frage ist es möglich, und ich glaube, es ist möglich, und es hat etwas von dem, mit Christus vertraut zu werden. Also so in geheimnisvoller Weise seine Anwesenheit zu spüren. Natürlich in den Sakramenten, natürlich in der Schrift, aber dann auch in der Schöpfung, in der Begegnung mit anderen Menschen. Ne? Also ist es möglich, in ein persönliches Verhältnis zu Christus? Ich glaube ja. Und ich glaube, am Ende ist es das, was die Kirche hält und in der Tiefe ausmacht. Das wünsche ich Ihnen, dass diese Dimension aus dem Inneren heraus wächst und dass Menschen sich als Geschwister erkennen, weil sie miteinander mit Christus unterwegs und vertraut sind.
Ja, vielen Dank. Wir versuchen es gemeinsam auf dem Wege zu sein. Ja, am Ende unserer Sendung bedanken wir uns aufs Herzlichste, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir so ein tolles Gespräch führen dürften. Vielen Dank für die Zeit.
Danke Ihnen, liebe Grüße nach Amberg, alles Gute, Gottes Segen, für das Jubiläumsjahr vor allem. Okay. Dankeschön.
Ja.